6.3.24, Israel im Krieg, Tag 152. Ich bin in Berlin gelandet, im Hotel und direkt einen meiner engsten Kumpels hier in Berlin getroffen, und zwar Ben Salomo, ein deutsch-israelischer Rapper, der natürlich auch vielen von euch wahrscheinlich bekannt ist. Ein enger Kumpel von mir, mit dem ich mich auch immer wieder mal austausche, nicht nur seit dem 7. Oktober, sondern auch schon lange vorher. Wir haben viele gemeinsame Interessen, auch natürlich Musik, aber auch alles, was sich im Rahmen, ich sag jetzt mal, deutsch-israelische Beziehungen, Antisemitismus, alles, was in die Richtung geht, haben wir schon etliche Male Gespräche geführt. Und heute habe ich ihn hier im Podcast im Gespräch zu Gast. Freue mich besonders, weil er auch einer ist wie ich, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der wirklich, ja, wie euch aufgefallen ist, wie ich es immer gerne mache, Real Talk, ne? Die Dinge beim Namen nennen, nicht drumherum, nicht rumsabbern, nicht rumschwurbeln, nicht rumgurken und nicht rumeiern, sondern die Dinge beim Namen nennen. Und ich glaube, das machen immer weniger Leute aus irgendwelchen politischen oder diplomatischen oder sonst was für Gründen, weil es ihnen unangenehm ist oder weil sie eventuell Freunde verlieren oder vielleicht sonst was für Ängste mit sich durchs Leben schleppen. Aber ich glaube, ich persönlich könnte nicht weiter in den Spiegel gucken, wenn ich euch etwas vormachen würde hier in diesem Podcast. Und deshalb, der Gesprächspartner Ben Salomo ist genauso einer wie ich, der auch gerne die Dinge beim Namen nennt. Und ich würde direkt gerne mal das Gespräch starten und Ben dich als erstes fragen, was ist bei dir so los im Leben seit dem 7. Oktober? Hat sich grundlegend was verändert? Gib uns doch mal einen Insight zu dir und deinem Leben seit dem 7. Oktober.
Also es freut mich erstmal, dass wir heute mal in deinem Podcast dabei sind, den ich mir jeden Abend anhöre. Und dieses Mal mich selber noch dabei hören werde. Ja, also ich glaube, der 7. Oktober, der hat in meinem Leben sehr vieles verändert. Ich glaube, es gibt kaum Juden weltweit, vor allen Dingen welche, die wirklich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch nicht nur gegenüber Juden, sondern auch Israel haben, für die der 7. Oktober nicht ein ähnliches Datum darstellen wird im diesem Leben und im weiteren Leben, wie beispielsweise Daten wie der 11. September oder die Befreiung von irgendeinem Konzentrationslager oder ganz heftige Pogrome wie in der Vergangenheit in unserer jüdischen Geschichte. Der 7. Oktober wird sich in unser Gedächtnis, in unser Leben einbrennen und es ist halt seitdem wirklich alles anders. Ich lebe, und so empfinde ich das auch bei vielen Freundinnen und Freunden von mir, die jüdisch sind, wir leben in so einer Art Post-7. Oktober-Zeitraum. Es ist irgendwie 7. Oktober plus, jetzt fast 5 Monate nach dem 7. Oktober. Man zählt jeden Tag. Ich persönlich seit dem 7. Oktober, ich verfolge ja schon immer intensiv israelische Medien, und seit dem 7. Oktober ist es wirklich einfach praktisch ohne Pause. Man will am liebsten eigentlich nur endlich eine Nachricht erfahren, wie, keine Ahnung, weitere Geiseln wurden befreit oder eben diese Köpfe der Terrororganisation Hamas sind endlich gefangen genommen worden oder haben endlich das Zeitliche gesegnet. Das sind so alles Dinge, teilweise träumt man halt auch wirklich davon. Und ich muss auch sagen, in meinem persönlichen direkten Leben, also seit dem 7. Oktober, ich habe natürlich sehr intensiv in den sozialen Netzwerken meine Position zum Ausdruck gebracht. Ich habe auch einen Song veröffentlicht, der heißt Kämpf allein. Den findet man auch auf Instagram oder auf YouTube. Und in diesem Song, ja, wirklich thematisiere ich sehr, sehr viele Fakten und nenne die Dinge beim Namen. Also wenn da tatsächlich Leute heute noch nach dem 7. Oktober herumlaufen und meinen, dass from the river to the sea Palestine will be free oder überhaupt free Palestine überhaupt irgendetwas anderes bedeuten soll eigentlich als die Vernichtung Israels und die Vernichtung von Juden, das kann ich wirklich nicht mehr ernst nehmen, weil die eifrigsten dieser Free Palestine-Bewegung, die eifrigsten von denen, haben wir am 7. Oktober gesehen, wie sie geschlachtet, vergewaltigt, ermordet, verbrannt, verschleppt haben. Und dann direkt doch danach noch ihre Fanboys und Fangirls in Berlin und weltweit Süßigkeiten verteilt haben. Noch bevor Israel irgendwie militärisch überhaupt einen Gegenschlag gemacht hat, wurden schon Süßigkeiten verteilt von sehr, sehr vielen. und kurz darauf halt auch durch Deutschland ganz skurrile Bündnisse entstanden sind von irgendwelchen Menschen, die so im Zusammenhang stehen mit LGBTQ und die dann irgendwie rufen Free Palestine, und genau auf derselben Demo hat man dann genau einen Meter daneben einen wirklich jemand, der aussieht wie so ein IS-Anhänger, der dann wirklich in die Kamera ruft, Allah wird übernehmen und ihr werdet alle sehen. Also das alles zusammen auf einer Demo, wo man sich nur vor Augen führen muss, diese eine LGBTQ-Aktivistin wäre in der Welt, wo der sich sieht, einer der ersten, die praktisch abgeschlachtet werden. Und diese Bündnisse und dann halt auch irgendwelche linken Aktivisten, die sich vorm Auswärtigen Amt stellen und dann rufen Free Palestine from German Guild. Das ist für mich eine 1:1 Parallele zu irgendwelchen Rechtsextremisten, die einfach nur von Schuldkult reden oder von gedenkpolitischer Kehrtwende und Mahnmal der Schande. Es ist einfach ein und dasselbe. Beim Antisemitismus treffen sich all diese Judenhasser und ihr neuer Slogan ist halt einfach nur Free Palestine. Natürlich mag es Leute geben, die das vielleicht nicht so sehen und das vielleicht ganz anders meinen, aber sie sind nicht die, den Copyright auf diesen Slogan haben. Den Copyright, das ist die Frage. Wer hat den Copyright auf diesen Slogan? Und das ist mitunter Yasser Arafat, und der war auch ein Judenhasser und der hat 1964 die PLO gegründet und da war Israel noch nicht mal in Judäa, Samaria, Westjordanland. Also wenn er da schon die PLO, also Palestinian Liberation Organization, gegründet hat, mit Slogans wie Free Palestine und From the River to the Sea, Palestine will be free. Was will er dann befreien? Also natürlich diese ganze Region von Juden. Von Juden will er befreien. Und all die Leute, die heute diesem Slogan hinterherrennen, auch wenn es eure Gefühle verletzt, niemand möchte Gefühle verletzen, es tut mir sehr leid, aber wir müssen über die Fakten sprechen. So wie hier in Deutschland keine Gruppen rumlaufen können und rufen können, Deutsche wehrt euch gegen die steigenden Mieten, weil dieses Deutsche wehrt euch nun mal einen antisemitischen Ursprung hat von der SA, Deutsche wehrt euch, kauft nicht bei Juden, so kann man halt auch nicht From the River to the Sea, Palestine will be free in der Mitte durchtrennen und dann irgendwie vergessen, wer den Copyright auf diesen Slogan eigentlich hat. In diesem Sinne, das ist, wie ich die Sache seit dem 7. Oktober sehe.
Du, aber das habe ich auch schon im Podcast mehrmals und ich habe es erwähnt, und das ist eine spannende Sache, weil ich meine, die Welt will Israel ja aufzwingen, und wir haben ja in den letzten 80 Jahren immer wieder eine Zwei-Staaten-Lösung versucht. 1947 UN-Teilungsplan, die Juden haben Ja gesagt, die Araber Nein gesagt. Spätestens im Jahr 2000 Ehud Barak Ja gesagt, Yasser Arafat Nein gesagt. 2008 Ehud Olmert Ja gesagt, Abu Mazen Nein gesagt.
Und sogar mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist auch der Augapfel gewesen, wo Ehud Olmert Ja gesagt hat und die andere Seite Nein gesagt.
Also mehrmals haben wir belegt, also wir reden ja über Fakten, nicht über irgendwelches, keine Emotionen, keine Gefühle, einfach nur die Faktenlage. Und da ist klar, dass das die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, also eine Trennung in der Mitte, jeder seine Seite, jeder wächst seinen eigenen grünen Rasen und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, so ungefähr. Die jüdische Seite war damit immer wieder einverstanden. Und wenn wir heute gucken, wie sich die Dinge entwickeln, knapp fünf Monate nach Kriegsausbruch, will die westliche Welt, auch Deutschland, auch Amerika, Israel wieder davon überzeugen, dass man eine Zwei-Staaten-Lösung jetzt fördern sollte. Und da frage ich mich, ob wir überhaupt den Palästinensern zuhören, was sie eigentlich wollen. Weil es geht im Endeffekt um ein Seite an Seite zwischen Israelis und Palästinensern, nicht Israelis und Amerikanern oder Israelis und Deutschen oder Israelis und Österreichern. Und was wollen die Palästinensern? Also meine Beobachtung ist, sie wollen Völkermord an den Juden, sie unterstützen die Hamas. Ich habe keine einzige Kundgebung in den letzten 5 Monaten gesehen, wo auch nur ein einziges Fuck-Hamas-Schild war oder ein einziges Schild, was sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen hat. Ben, mein falscher Eindruck oder wie siehst du es?
Leider mit großem Bedauern beobachte ich das genauso. Also ich wohne in der Nähe des Kurfürstendamms und dort hat es auch einige solcher Kundgebungen gegeben. Und die Bilder, die mir auch immer wieder zugeschickt werden, auch die Eindrücke über diese Demos zeigen, ist eben genau diese Beobachtung, die du hier auch geschildert hast, absolut meine. Es gibt tatsächlich mal den einen oder anderen, der versucht hat, ich weiß nicht, ob es ein Experiment war, der tatsächlich versucht hat, mit einem Schild Free Gaza from Hamas auf so eine Demo zu gehen. Und der ist doch dann ganz schnell von Leuten, die da mitgelaufen sind. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt die Organisatoren waren, aber Leute, die da mitgelaufen sind, die dabei waren, mehrere, dann wirklich dieser Kundgebung verwiesen worden. Also das ist dann schon eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Und ich muss dazu noch sagen, also wir sehen halt auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es etliche wirklich weltweite Krisen, wo viele Menschen gestorben sind, auch viele Muslime ermordet worden sind und wir bei weitem nicht diesen Riesenaktivismus gesehen haben. Also der scheint irgendwie nur dann zu entstehen, wenn es irgendwie Israel ist, den man dafür anprangern kann. Und selbst wenn es Palästinenser trifft, irgendwo anders, da wird auch nicht wirklich dafür auf die Straße gegangen, weder für die homosexuellen Palästinenser, die im Gaza ermordet wurden von der Hamas, oder homosexuelle Palästinenser, die geköpft wurden in Judäa Samaria von irgendwelchen radikalen Islamisten, oder für Palästinenser, die von Bashar al-Assad in Syrien ermordet wurden, oder die Palästinensern, die unter schlechten Bedingungen leben im Süden Libanons oder in Jordanien. Also das ist irgendwie nie ein Thema. Und das ist für mich ein doppelter Standard. Und all diese doppelten Standards, wenn die halt so auftreten, wie wir das sehen, dann sieht man eigentlich, es geht ja gar nicht wirklich um Palästinenser. Es scheint den Leuten einfach nur um Juden zu gehen. Und das ist leider halt auch meine Beobachtung in diesen Zeiten.
Du, ich habe gestern mitbekommen, da lief irgendwie eine Sendung bei Lanz, auch um den Nahen Osten, wo es einige der Teilnehmer gab, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder gehört hast, die wirklich teilweise richtig heftige Falschbehauptungen und Lügen dort einfach mal so unwidersprochen geäußert haben. Und natürlich wieder hat es sich größtenteils darum gedreht, Israel irgendwie in die Tonne zu hauen und immer wieder für alles Mögliche schuldig zu machen. Und dasselbe beobachte ich jetzt eigentlich schon seit mehreren Wochen. Ihr wisst, vor ein paar Tagen hatte ich mal in einer der Folgen erzählt, wie ein ehemaliger Zeitkolumnist oder Zeitjournalist, der für die Zeit ein renommiertes Blatt einen Artikel geschrieben hat, beziehungsweise eine Kolumne, und dort von einem Vernichtungskrieg Israels gesprochen hat, also richtig Nazi-Jargon, ja, da fragt man sich, was ist eigentlich jetzt mittlerweile los? Die ersten Wochen, Monate hat sich auch die deutsche Medienlandschaft, würde ich sagen, größtenteils sehr neutral und professionell benommen. Ich sag mal so, jüdisches Blut floss und man hat sich eventuell noch nicht so getraut. Mittlerweile jedoch nehme ich wahr, dass in der Medienlandschaft wirklich sehr, sehr unprofessionelle und absurde Dinge gesagt werden und geäußert werden, die dem Normalbeobachter den Eindruck hinterlassen, im Endeffekt, dass Israel schuld ist. Und das, obwohl Israel angegriffen wurde. Das, obwohl Israel nach wie vor mit Raketen aus verschiedenen Ländern jeden Tag angegriffen wird. Das, obwohl nach wie vor 134 Israelis, darunter Frauen und Alte und Kleinkinder, sich in der Geiselhaft von Terroristen befinden. Und. Und da frage ich mich, wie nimmst du die Medienberichterstattung jetzt der letzten Tage, Wochen, Monate wahr? Machen die einen professionellen Job? Generell, du lebst in Deutschland, du kriegst wahrscheinlich auch das Feedback von deinen Leuten, Freunden, Nachbarn mit zu Israel. Was sind deine Gedanken?
Also ich muss leider auch sagen, dass ich das ähnlich beobachte. Es hat sich vielleicht in den ersten paar Wochen noch so ein bisschen tatsächlich neutraler verhalten, aber dann recht schnell, und inzwischen sind wir schon längst da, wirklich hat sich dieser Wind gedreht, und vor allen Dingen finden wir halt auch immer wieder so eine Terminologie, also wenn wir von solchen Begriffen wie Vernichtungskrieg in einem Artikel lesen oder sprechen, dann ist es schon sehr, sehr heftig, weil er eigentlich die Intention zum Ausdruck bringt, Israel würde ganz gezielt, ganz bewusst praktisch irgendwie die Palästinenser dort ausrotten wollen, was tatsächlich Israel, wenn es das wollen würde, wahrscheinlich in 3-4 Tagen mit dieser Militärmacht könnte. Aber stattdessen reden wir hier schon von 5 Monaten und wir reden davon, dass also sogar renommierte Militärexperten gesagt haben, dass in vergleichbaren Konflikten in urbaner Umgebung und noch nicht mal mit Geiseln oder so etwas, Israel tatsächlich eine Art Quote im Verhältnis zu Kombattanten und Zivilisten, die tatsächlich, also ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber also diese Quote ist wohl im vergleichbar mit anderen Kriegen unvorstellbar präzise. Ich bin natürlich kein Militärexperte, aber wenn Militärexperten das sagen und das sind wirklich international renommierte Leute, dann finde ich, sollte man das dann wenigstens auch erwähnen, statt dann hier irgendwas von einem Vernichtungskrieg zu sprechen. Was ich aber besonders heftig finde, ist folgende Situation. Jetzt haben wir herausgefunden und gesehen, dass all die Warnungen, die viele Aktivisten und Beobachter des Konflikts all die Jahre gesagt haben, dass zum Beispiel die Organisation UNRWA wirklich bis über beide Ohren in im Prinzip irgendwie den Terrorismus oder die Hetze zum Terrorismus involviert ist. Wir haben jetzt sogar gesehen, dass aktive Mitglieder der Hamas gleichzeitig Aktivisten der UNRWA sind, Lehrer bei der UNRWA sind und so weiter und die wirklich selber sich an diesen Pogrom vom 7. Oktober beteiligt haben. Und jetzt von Deutschland, USA oder anderen Ländern, die die größten Geberstaaten der UNRWA waren, die dadurch eigentlich seit Jahrzehnten zur Aufstachelung und Aufhetzung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza finanziell mitgewirkt haben, jetzt Israel irgendwelche Ratschläge zu geben und gleichzeitig noch von Vernichtungskrieg zu sprechen, ist einfach so unfassbar, das kann ich eigentlich überhaupt nicht verstehen. Ich finde das einfach so, das ist so widerwärtig, weil man hat all die Jahre die Warnungen nicht gehört, die israelische NGOs abgegeben haben, hört auf, die UNRWA zu finanzieren, kontrolliert dort bitte die Schulbücher, setzt das Geld aus. Es gibt Aktivisten, die gleichzeitig in beiden Lagern tätig sind, in diesen UN-Organisationen und gleichzeitig bei der Hamas. Das ist alles einfach ignoriert worden. Es wurde weiter bezahlt. Nun sind sie zur Tat geschritten, haben diese Pogrome gemacht. Israel muss sich gegen diese Terrororganisation wehren. Niemals würde Deutschland, England oder die USA eine Terrororganisation wie den IS an der Grenze zu Mexiko dulden oder an der Grenze zu Dänemark oder an der Grenze zu Schottland. Niemals. Israel kann damit auf gar keinen Fall so weitermachen. Es gibt zu viele Terroropfer, die dieses Verwalten dieser Terrororganisation in den letzten Jahren und Jahrzehnten gekostet hat. Das kann Israel einfach nicht mehr machen. Und gerade die Staaten, die für diese Hetze finanziell mitverantwortlich waren, sollten die letzten sein, die jetzt irgendwelche Vorwürfe erheben. Im Gegenteil, sie sollten fest an der Seite Israels stehen und sich schämen, dass man all die Jahre die Stimmen nicht gehört hat, die laut und deutlich die Fakten ausgesprochen haben, die jetzt alle und die ganze Welt sehen kann.
Also, dass UNRWA natürlich Teil des Problems ist und nicht der Lösung, das ist mittlerweile 100-fach bewiesen. Es gibt so viel Beweismaterial, also dass man da UNRWA also wirklich für lebenslänglich ins Gefängnis stecken könnte, ja. Dennoch sehen wir, dass es genug Menschen gibt und nicht nur irgendwie Otto-Normalverbraucher, sondern wirklich Entscheidungsträger, leider auch in Ländern, die mit Israel eigentlich sehr eng befreundet sind, wie die USA und auch Deutschland, wo wieder das Geld fließen soll, ja. Das Geld, das von deutschen Steuerzahlern soll wieder nach UNRWA geschickt werden, als wäre eigentlich am 7. Oktober, sage ich jetzt mal, nichts wirklich vorgefallen. Man macht einfach dort weiter, wo man am 6. Oktober war. Und das ist das wirklich Fatale, ja, weil es sollte, ich meine, ich kann verstehen, es ist vielleicht einfacher, es ist bequemer, es ist gemütlicher, es ist umständlich jetzt irgendwie neue Dinge auf die Beine zu stellen, neues System, neue Organisation, nochmal alles neu, aber es ist eine Chance. Und wisst ihr, für wen? In erster Linie für die Palästinenser selbst. Weil wenn wir genau dort weitermachen, wenn ich wir sage, meine ich damit auch die deutsche Regierung im Endeffekt, wenn der deutsche Steuerzahler, wenn das Geld wieder in denselben ich sage jetzt mal, Terrorkorb fließt im Endeffekt oder einen Korb, der teilweise in Terror gesteckt wird, dann sind wir in wenigen Jahren oder was wieder an einem neuen 7. Oktober. Und am Ende leiden auch die Palästinenser darunter. Also sollte jetzt ein Umdenken stattfinden. Was auch bedauerlich ist, dass im Endeffekt die Situation im Nahen Osten, manchmal kommt es mir so vor, dass man in Deutschland eigentlich die Zusammenhänge nicht so wahrnimmt, ja? Weil in Deutschland redet man immer so, der Nahostkonflikt. Und da geht es um Israel und die Palästinenser. Also es wird komplett alles drumherum ausgeblendet und in dieser Gegenüberstellung Israel und die Palästinenser steht für viele Deutsche leider fest, Israel ist stark, Palästinenser sind schwach. Israel ist böse, Palästinenser sind gut. Ja, das wird eigentlich sehr, sehr einfach dargestellt und das ist falsch, weil diese Darstellung würde dann behaupten, sage ich jetzt mal, dass Israel der Goliath ist und die Palästinenser der David. Doch aus israelischer Perspektive sind wir der David nach wie vor. Warum? Weil wir nun mal nicht nur den Palästinensern gegenüberstehen, sondern auch seit dem 7. Oktober, das kriegt ihr doch alle mit, aus dem Libanon beschossen werden, aus Syrien beschossen werden, aus Jemen beschossen werden, aus dem Irak sporadisch kam was vor und der Iran natürlich mit den Revolutionsgarden drumherum. Also wenn man das alles summiert, haben wir ungefähr 1 Million Terroristen, bewaffnete Terroristen im Raum des Nahen Ostens, die derzeit mit dem kleinen Staat Israel im Krieg sind. Die einen schießen, die anderen schießen nicht oder noch nicht. Warum sieht man das in Deutschland nicht, diesen Zoom-out? Kriegt man das nicht hin? Hat man da nicht genug Wissen? Hat man kein Interesse? Ist es zu kompliziert?
Also ich muss leider sagen, und ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen, ich bin hier, seit ich 4 Jahre alt bin, und inzwischen bedeutet das 42 Jahre und ich habe sehr gute Beobachtungen in die deutsche Gesellschaft und ich muss leider sagen, ich glaube, das hat sehr viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Also ich glaube, hier gibt es in der Psychologie vieler Deutscher, auch vielleicht durch familiäre Verstrickungen, teilweise nicht aufgearbeitet mit der NS-Vergangenheit, gibt es da eventuell hier in Deutschland so gewisse psychologische Ausblendungen, die auf der einen Seite überproportionales Interesse an Israel und Juden hervorruft, gleichzeitig dann wachsend ausblendend ein Desinteresse an anderen Herden in dieser Region, die auch brennen, die sich auch entzünden. Und gleichzeitig dazu kommt, vielleicht auch mehr als bei Menschen in anderen Ländern auf diesem Planeten, gibt es halt dann so ein bisschen noch zusätzliche eventuelle Schuldgefühle aus der Zeit der Urgroßeltern oder Großeltern, die man aber dadurch, dass man sie nicht aufgearbeitet hat, nach einem Ventil und nach einer Abkürzung suchen. Und die Abkürzung ist dann leider nicht, okay, wir stehen jetzt an der Seite Israels und haben gelernt aus der Geschichte, sondern ja, irgendwie die Juden, das fühlt sich jetzt auch nicht so ganz gut an. Wir wollen dann doch irgendwie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und dann fokussieren wir uns jetzt einfach total auf die Palästinenser, was aber halt leider total ausblendet, dass leider die Palästinenser seit vielen, vielen Jahrzehnten, aber spätestens seit 1964 von Leuten repräsentiert werden, die heftige Antisemiten sind. Erstmal Yasser Arafat und eigentlich auch sein Nachfolger Mahmoud Abbas. Sollte kein Geheimnis sein, dass das heftige Judenhasser waren. Und wenn wir dann noch weitergehen zur Hamas, das ist natürlich eine total eliminatorische Ideologie, die Juden hinter keinem Baum und hinter keinem Strauch duldet. Ja, also egal, auch wenn Israel so klein wäre wie eine Briefmarke, würde die Hamas eben diese Briefmarke noch mit Raketen beschießen, bis der letzte Jude vom Erdboden getilgt ist. Und da blendet man halt einfach die Krisen ringsum aus. Und glaubt dann irgendwie, die eigenen Befindlichkeiten sind dann irgendwie beruhigt und man tut doch irgendetwas irgendwie und man sei auf der Seite von Menschlichkeit und auf der Seite von Menschenrechte. Aber es scheint halt so, und das bringe ich jetzt mal noch weiter in den Zoom-out, das ist international offenbar auch so. Also wenn Frauen weltweit irgendwo vergewaltigt werden, dann kommen viele Frauenrechtsorganisationen und prangern das an, auch Frauenrechtsorganisationen von den Vereinten Nationen. Aber scheinbar, wenn es jüdischen Frauen passiert, dann haben sie wirklich alle geschwiegen. Über Wochen und Monate einfach geschwiegen. Also es scheint halt einfach so, dass Menschenrechte für alle Menschen gelten, außer für Juden. Und die Rechte auf Selbstbestimmung gelten irgendwie offenbar auch für alle Menschen, außer für Juden und für manche vielleicht auch, vielleicht so für Kurden. Auch die haben irgendwie kein Recht auf einen eigenen Staat. So sehen das irgendwie viele. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn es in der Region eine Bevölkerung gibt, die noch keinen Staat hat und ein Recht darauf hätte, dann wären das als allererstes die Kurden. Und dann müssen wir über die Palästinenser reden und die müssen sich dann aber halt erstmal von ihren antisemitischen Führungseliten trennen und diese ganze antisemitische Kultur der Gewalt und des Hasses gegenüber Juden und Israel wirklich abschaffen in ihrer Gesellschaft, damit man dann irgendwann wirklich irgendwie Seite an Seite in einer sogenannten, und ich mag das Wort eigentlich gar nicht, Zwei-Staaten-Lösung. Ich finde, man sollte lieber von Zwei-Staaten-Vorschlag erstmal reden, weil wir können in der Region des Nahen Ostens, glaube ich, mit dem Wort Lösung sollten wir wirklich, wirklich sehr vorsichtig sein, weil diese Region ist nicht so einfach zu lösen. Das ist ein gordischer Knoten und der wird auch, wenn Israel und die Palästinenser plötzlich in Friede, Freude, Eierkuchen leben, noch nicht bedeuten, dass beispielsweise Schiiten und Sunniten im Irak Friede, Freude, Eierkuchen haben oder irgendwelche Gruppen in Afghanistan oder in Jemen oder sonst wo in dieser Region. Also deswegen Zoom out, man sollte sich diese ganze Region wirklich aus der Vogelperspektive anschauen und niemals vergessen, Hamas, PLO, PFLP im Endeffekt, Hisbollah, Houthis, das sind nicht irgendwelche kleinen Davids, sondern in Wahrheit, das sind die Krallen und die Klauen eines riesengroßen Goliaths und das ist immer noch das Mullah-Regime im Iran.
Zum Abschluss eine kurze Frage zu Berlin. Im Endeffekt, wir sitzen jetzt gerade in Berlin, du lebst in Berlin, ich bin aus Berlin ursprünglich, wir haben beide ungefähr denselben Akzent. Ja, das ist auch mal spaßig hier in diesem Podcast. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit jemandem rede, der so ein bisschen meinen Akzent hat. Sehr erfrischend. Auf jeden Fall, ich kenne Menschen hier in Berlin, die Studenten sind, die seit 5 Monaten nicht an ihren Unicampus gegangen sind, weil sie sich nicht trauen, zum Beispiel an die freie Uni zu gehen. Ich habe selber auch mal an der freien Uni studiert. Ich habe auch an der Humboldt-Uni studiert. Es gibt Juden und Jüdinnen, die seit 5 Monaten nicht zur Uni gegangen sind. Was ist los in Berlin?
Also das ist etwas, was nicht nur in Berlin, aber ganz besonders hier auffällig ist. Es bilden sich, ich glaube, ähnlich wie in den USA, wie wir das jetzt beobachten und in den letzten Jahren gesehen haben, es bilden sich dort antisemitische Gruppierungen, die natürlich sagen, sie seien keine Antisemiten. Das haben die Antisemiten von heute so an sich, dass sie immer sagen, sie seien keine Judenhasser. Die bilden sich und gruppieren sich und veranstalten dann halt gewisse Veranstaltungen und sorgen für ein gewisses gesellschaftliches Klima an diesen Universitäten, das für viele Jüdinnen und Juden, insbesondere wenn sie dann halt auch ihre Israel-Solidarität gerade nach dem 7. Oktober auch mal zeigen wollen, sehr, sehr gefährlich werden können. Und ein Beispiel davon, was wir wirklich halt auch gesehen haben, das ist nicht bloß irgendein Gerede oder irgendwie nur so ein Gefühl, sondern das ist wirklich real und auch mit Gewalt in Verbindung, hat man gesehen an dem Studenten Lahav Shapira, der von einem Kommiliton, der sogar, wie ich gelesen habe, Lehramtsstudent war. Das muss man sich mal vorstellen. So jemand will Lehrer werden. Ja, so jemand will Lehrer werden, ja. Dass der von dem wirklich heftig zusammengeprügelt wurde. Das ist tatsächlich die Situation und ich bin gut vernetzt mit jüdischen Studierenden und nicht nur mit Studierenden. Ich bin inzwischen auch gut vernetzt mit jüdischen Hochschullehrern und die mir auch berichten, dass es halt auch unter den Hochschullehrern ein wirklich antisemitisches, anti-israelisches Klima gibt. Das zieht sich durch die Universitäten. Und es erinnert mich sehr an etwas, was mir auch Holocaust-Überlebende erzählt haben. Die sagten, also dieses Klima, was wir dann irgendwann an den Unis gespürt haben, Das war das Klima, was dann einige dazu gebracht hat, Deutschland zu verlassen in Richtung USA. Albert Einstein war einer von denen und viele andere, die dann gespürt haben, man kann hier, also bevor es die Gesetze gab, ja, gab es halt einfach dieses Klima, wo die Menschen das Gefühl hatten, hier braut sich was sehr, sehr Schlechtes zusammen. Und das ist natürlich sehr heftig, weil ich bin sehr gut vernetzt mit jüdischen Leuten und wir reden miteinander und sagen, ey, wir wissen gar nicht, an was für Universitäten können wir denn eigentlich noch unsere Kinder hier in diesem Land schicken. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was sich gute Deutsche, ja, anständige Deutsche, demokratische Deutsche in diesem Land, die jetzt vielleicht zuhören, das sollte wirklich alle zu denken geben. Und man sollte sich wirklich fragen, wie konnte es hier so weit kommen, dass so viele Jahre nach der Shoah hier, ich bin ein Nachfahre von Holocaust-Überlebenden. Mein Großvater, der hat diesem Land vertraut. Wir sind aus Israel nach Deutschland eingewandert. Mein Opa, der war sich wirklich sicher und überzeugt, dass die Bundesrepublik Deutschland aus ihrer Vergangenheit gelernt hat. Slogans wie nie wieder, den hat er geglaubt. Und wehret den Anfängen, dem hat er geglaubt. Wir sind längst über die Anfänge hinaus. Es ist schon längst über das nie wieder hinaus. Nie wieder ist jetzt und nicht nur jetzt. Nie wieder war schon jetzt, als die Documenta war. Nie wieder war schon jetzt, als 2014 auf dem Kudamm Jude, Jude, feiges Schwein gerufen wurde. Das war alles schon nie wieder ist jetzt. Und wo sind wir jetzt? Also, alle, die hier zuhören, ich hoffe sehr, dass die Kundgebungen, die Israel-Solidarischen, die es immer wieder gibt in Deutschland, mehr werden. Denn es beginnt bei uns Juden. Wir sind die Ersten, die das trifft. Aber danach wird es den Rest der Gesellschaft, unsere liberalen Gesellschaft, treffen.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.